Ja, herzlich willkommen zu den 21. Chemnitzer Catering-Tagen mit angeschlossenen Vorträgen zu Linux und freier Software im Allgemeinen. Wir kommen jetzt also zum großen Kahuna, sprich der Kernel-Track Betriebssysteme. Es ist schön, dass so viele von euch hier sind und wir haben das dieses Jahr so ein bisschen wie so ein Bootvorgang aufgezogen und sehr passend eröffnet da Paul Menzel vom Max-Planck-Institut für molekulare Genetik. Er ist auch ein Coreboot-Mitarbeiter und demzufolge eröffnet er den Reigen dieser Vorträge und wir hören heute den Vortrag von Null bis Grafik in 5 Sekunden. Dann, Paul, die Bühne ist dein.
Dankeschön. Ja, guten Morgen allerseits. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Auch von mir erstmal noch ein Dankeschön wieder an die Organisatoren und an die ganzen Helfer, die das wieder mal sehr, sehr klasse alles hinbekommen haben. Ich habe wie immer eine tolle Zeit und genau, ein herzliches Dankeschön. So, ja, dieses Jahr ist mein Thema von Null bis Grafik in 5 Sekunden. Ich wurde ja schon eingeführt. Also an sich habe ich Mathe studiert, mag aber mal freie Software und bin dann da auch in dem Sinne hängen geblieben. Und genau, seit 2005 bin ich im Coreboot-Projekt aktiv und mittlerweile, und das kann ich auch jedem nur empfehlen, habe ich auch im Linux-Magazin Artikel geschrieben und das kann ich auch nur jedem nahelegen, da, wenn er sich mit einem Thema auskennt, dort oder in anderen Zeitschriften auch mal sowas zu machen. Gut, das ist die Folien und das Markdown, was dann mit Pandoc in die PDF umgestellt wird, wird dann wieder online verfügbar sein auf GitHub. Und jetzt fangen wir schnell an. Also erstmal eine kurze Warnung, ich werde mich auf x86 fokussieren. ARM und Power oder die anderen Architekturen, da ist es sicherlich auch ein Thema, aber da ist leider noch nicht meine Expertise drin. Genau, das Ziel soll sein, schnell zu starten und ich finde, das ist ein interessantes Thema, weil da ganz viele Komponenten sozusagen miteinander zusammenspielen und man sich ganz viele Komponenten auch anschauen muss, um so ein Ziel zu erreichen. Und genau, die Freisoftware-Gemeinde an sich, das ist ja, sind ja immer tolle Leute, von denen man viel lernen kann und genau, es ist ein spannendes Gebiet. Genau, kommen wir zum schnellen Start. Genau, die Motivation ist die folgende und wir werden nachher noch eine Demo haben. An sich werden die Geräte mal leistungsfähiger. Ja, wir haben mehr Threads oder da gibt es neue Instruktionen oder die Geschwindigkeit ist schneller. Aber trotzdem ist der Startvorgang an sich immer noch sehr, sehr langsam. Und da hat sich ein bisschen was getan durch SSDs zum Beispiel, ja, das werden vielleicht alle gemerkt haben. Aber an sich, dieses Ziel eigentlich, dass man das anschaltet und loslegen kann, da sind wir irgendwie noch nicht. Und irgendwie ist das ja ein bisschen komisch, ne? Was für Berechnungen sonst so durchgeführt werden können und wie schnell das alles geht. Aber bei der Startzeit, da sind wir irgendwie hängen geblieben und da passiert relativ wenig. Genau. Das Problem aus meiner Sicht ist, dass die Kunden sich oder wir uns darauf das eigentlich kaum fordern, das irgendwie akzeptiert haben. Ja, auch bei Multimedia-Geräten, beim Fernseher zum Beispiel, ja, dass der auch irgendwie braucht 5 Sekunden, bis das Bild angezeigt wird oder sowas. Mit Coreboot sieht man, dass manchmal die Grafik so schnell initialisiert ist, dass der Monitor aber länger braucht zum Beispiel. Ja? Also der kann da noch nicht mal das Bild anzeigen, obwohl man fertig ist. Ja? Und da ist es interessant, an was für Hindernisse man immer tritt. Und deswegen gibt es leider nur wenige Hersteller, die sich darauf fokussieren. Und zum Beispiel haben die Google Chromebooks mit Chromium OS, die haben zum Beispiel ganz konkret die Anforderung, dass jedes dieser Chromebooks in unter 10 Sekunden starten muss. Ist jetzt noch nicht sozusagen das Gelbe vom Ei, ja, aber ist, glaube ich, besser als manch andere Hersteller, wie wir nachher sehen werden. An sich, okay, da komme ich nachher nochmal zu. Zur Motivation auch noch, wenn so ein Gerät schnell starten könnte, ja, dann hätten wir ganz viele andere Probleme nicht. Zum Beispiel wenn ein Server in, sage ich jetzt mal, einer halben Minute neu starten könnte, ja, dann würden viel, viel mehr Leute ein Kernel-Update machen. Und weil dann zum Beispiel man sagen könnte, okay, ein TCP-Timeout dauert länger. Ja, also selbst diese Anfrage könnte noch beantwortet werden, obwohl das System neu gestartet wurde. Ja. Und bei vielen Geräten oder Systemen wie Containern oder virtuellen Maschinen und so weiter, da ist es ja vielleicht durchaus der Fall. Die Frage ist nur, warum geht es bei der Hardware nicht? Und genau, also es hat sozusagen viele Vorteile, wenn man sich da auch drauf fokussieren würde. Und da komme ich nochmal kurz auf diesen ACPI-Ruhemodus-Einschub zurück. Also aus meiner Sicht ist es eigentlich nur eine blöde Lösung, weil man eben nicht schnell starten konnte, ja, oder kann. Und da, wenn man sich jetzt überlegt, wie viel Arbeit da reingegangen ist, um dieses ACPI S3 zu unterstützen oder jetzt diese neuen IDIS-Zustände, Always Connected, Standby und so weiter, wenn ihr euch da mal im Kernel-Bug-Tracker sozusagen euch da mal anschaut, wie viel Dell-Geräte, ja, da gesagt wird, okay, S2-IDLE funktioniert nicht, ja, und dann sind da sozusagen zwei Dell-Kernel-Entwickler oder einer und fünf Intel-Kernel-Entwickler dran beteiligt, dann mit dem Betroffenen dann zu gucken, warum das jetzt nicht funktioniert, warum der in dem Ruhezustand trotzdem viel Energie verbraucht und so weiter, warum die Batterie dann am Ende alle ist. Ja. Und wenn man das Gerät eigentlich einfach nur ausschalten könnte, der Zustand mittlerweile eben mit SSDs über AHCI oder NVMe, hat man ja relativ hohe Schreibraten, könnte der Inhalt des Arbeitsspeichers auch eigentlich gesichert werden beim Runterfahren und beim Hochfahren auch schnell wieder von der Platte in RAM reingelesen werden. Und die Batterie würde einfach länger halten. Also es wäre einfach mehr Energie da, weil eben alle Komponenten zwischenzeitlich abgeschaltet werden könnten. Deswegen, genau, finde ich es ziemlich schade, dass sozusagen dieser Hack da existiert. Aber ich muss natürlich auch zugeben, ich benutze ihn auch manchmal, weil eben das Starten immer noch so lange dauert. Gut, dann sozusagen noch Prior Art. Weiß nicht, wer sich erinnert, damals noch LWN gelesen hat oder damals schon LWN gelesen hat, die Intel, ein paar Intel-Leute, Auke Kau, glaube ich, so heißt er, und Adrian van de Ven. Die hatten mal so einen Test gemacht, mittlerweile von vor 10 Jahren, und die haben sich einen IPC genommen, der hatte dann schon so eine Art SSD, es war, glaube ich, ein Compact Flash Gerät damals, und haben's eben, hatten eben eine Demo, wo sie eben den X-Server gehackt hatten und diesen Fong-Server da also den Schriften-Server rausgenommen haben und dann eben wirklich vom Group sozusagen Enter drücken bis zur automatisch eingeloggten X-Oberfläche sind sie wohl in 5 Sekunden gekommen. Ja, es gibt kein Video davon, aber im Artikel war das so dargestellt worden und da haben sie im Prinzip auch gesagt, was für Luftsprünge sie machen mussten, um da hinzukommen. Aber das war vor 10 Jahren und ja, leider ist es noch, und da war es möglich, aber leider, wie gesagt, gibt es da nicht so viel Fokus drauf, nicht so viel Entwicklerressourcen, dass man jetzt nach 10 Jahren in dem Sinne kaum weiter ist. Ja. So, kommen wir zur Demo, dass sich das wenigstens gelohnt hat, dass ihr hier seid. Ich wollte es folgendermaßen machen. Ich habe zwei Laptops mit und ein Desktop-Board, wo Coreboot drauf ist. Ich werde nachher noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich würde sozusagen den Präsentationslaptop auch mal runterfahren, dann die hier aufstellen und bräuchte sozusagen noch zwei Freiwillige, die sich sozusagen hier mit noch Tasten drücken. Also das eine Sekunde. Genau, ich erzähle was dazu. Also der Laptop, das ist ein Broadwell-Laptop, der ja, ist, glaube ich, mittlerweile auch schon über 5 Jahre alt. Ich fahre das einfach runter. Hier Genau, das Demosystem ist das Wichtigste, deswegen schalte ich da um. Das ist ein AS Rockboard, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 8 Jahre alt. Da ist Coreboot drauf, da ist hier sozusagen dieser Flash-Chip, den man mit so einem Pushpin, sozusagen der da draufgeklebt ist, den man da ziemlich einfach entfernen kann. Da ist eine Kingston SSD angeschlossen über AHCI und genau eine USB-Tastatur. Dann ist hier sozusagen, ein, wie gesagt, der Dell-Laptop von Arbeit und auch noch ein Tuxedo-Laptop, den ich auch noch runterfahren muss. Genau, der Dell-Laptop, da ist Lux Encryption drauf, also genau, aber die Demo wird zeigen, dass das jetzt erstmal egal ist. So, hat jemand eine Stoppuhr oder sowas auf seinem Telefon, wo er kurz das sagen kann? Und ja, und wer Lust hat und einen Laptop mit hat und den auch ausschalten will und sozusagen am Wettbewerb mit teilnehmen will, der ruft dann einfach ein, wenn er sozusagen bei, was weiß ich, sagen wir, beim Anmeldebildschirm ist oder sowas. So, genau, ich würde den Rechner starten. Könnte einer von euch hier drauf drücken, wenn es losgeht, und der andere hier. Genau, genau. Also, achso, ja, Entschuldigung. So, dann sagen wir. Achso. Ja, also nicht zu ernst nehmen. Genau.
Oder rückwärts gehen.
Genau, also auf die Plätze, fertig, los. So, also, wo sind wir hier? Genau, also, ja, also im Prinzip war das schon das Beispiel, also. Ja, okay, also er ist auch schon fertig, aber an sich, okay, ich habe jetzt nicht Stopp gesagt, aber hier der Desktop ist, also ich sag mal, für große 5 Sekunden war der da, also ich sag mal, 6,5 Sekunden war sozusagen hier diese Wayland-Sitzung. Da, genau, dann schalte ich das wieder aus und es geht und genau, starte den hier wieder. Ja. Schalte wieder auf. So, also es waren nicht ganz sozusagen 5 Sekunden vom Einschaltknopf, ja. Aber wenn man jetzt wirklich sagen würde vom Group-Prompt, dann ist man schon relativ nah dran. Ja. Und das ist sozusagen auch nur das, was ich jetzt in meiner Freizeit gemacht habe. Also da ist jetzt noch keine professionelle Arbeit reingegangen, aber erstmal sozusagen ein ganz großes Dankeschön an die Helfer und einen Applaus dafür. Nicht schlecht, hat sich das gemerkt. Siehst du, also Zustände werden sich schon gemerkt. Ja? Also so ein Neustarten macht überhaupt kein Problem. Auch während der Präsentation ist man gleich da. Genau, also 7 Jahre oder 8 Jahre altes AS Rockboard. Da ist ein langsamer Prozessor drauf. Das ist eine Billig-SSD, sage ich jetzt mal, 64 GB RAM. Das hat eben einen 4 MB Flash-ROM-Chip und die Kingston-SSD. Genau, also wie kommt man jetzt da hin? Ja, und da, das wird sozusagen der Rest jetzt vom Vortrag sein. Genau, das hatte ich sozusagen zu Hause so gesehen. Coreboot und Group und der Linux-Kernel bieten einem ja sozusagen an, da auch die Zeitstempel sich so ein bisschen anzuschauen. Und Coreboot mit dem Group-Payload hat ungefähr so 1,5 Sekunden gebraucht und dann kommt der Linux-Kernel, der so eine Sekunde braucht. Da gab es leider Regressions in den letzten Releases. Ich glaube, ich hatte schon mal bei 800 Millisekunden. Und als Betriebssystem wird eben Debian mit und also Sit Unstable benutzt. Und da ist eben Systemd 241. Und um eben schnell zu starten, das hatte ich noch eine Sekunde rausbekommen, weniger, also konnte ich die Zeit um eine Sekunde verringern. So ein NoDM, also kein Display-Manager, sodass gleich meine Awesome-Sitzung gestartet wurde. Das war, da hat beim X-Server leider dieses eine Modul auch aus irgendwelchen Gründen 800 Millisekunden gebraucht von AMD, das EGL-Modul von Radeon. Und mit Radeon ging das irgendwie eben eine Sekunde schneller. Ja. Genau, kommen wir zu den Komponenten. Also, was muss man optimieren? Achso, und genau, und das Traurige war eben hier beim Hersteller-Desktop von Dell, da braucht die Firma wirklich 10 Sekunden. Ja. Und jetzt kannst du dein Betriebssystem könnte optimieren, ja, 200 Millisekunden, was auch immer. Ja, da gibt es diese 10 blöden Sekunden. Ja, und ich weiß nicht warum. Ja. Und ich meine, diese Geschäftslaptops, die sind ja auch nicht günstig oder sowas, ja. Und deswegen ist es mir völlig schleierhaft, wie man so ein Produkt abliefern kann. Und ich glaube, bei dem Tuxedo, deren Firmware war irgendwie mindestens 5 Sekunden auch. Ja. Genau, also kommen wir zur Firmware. Standardmäßig sozusagen ist es sehr langsam. Da hat auch die Änderung zu UEFI nichts gebracht. Sozusagen, das liegt auch nicht so wirklich, glaube ich, daran, an der Hardware-Initialisierung an sich, aber die packen da eben irgendwelche blöden Features mit rein, die eben aus welchen Gründen auch immer lange Zeit brauchen. Ja. Und da ist eben auch eher der Fokus, Hauptsache es funktioniert. Ja. Und wenn, da gibt es eben natürlich auch Zeitdruck und so weiter. Und so, sobald dann man dieses funktionierende Produkt hat und der sich dann bei dem OEM meinetwegen nicht beschwert, ich denke, in diesem Fall macht es Dell sogar selber, die Firmware, wird es dann eben so gelassen und man geht zum nächsten Produkt. Ja, das ist leider die Realität bei diesen Produktentwicklungszyklen. Aber ich denke, das ist eben auch eine Nische, wo eben kleinere Hersteller wie Tuxedo Systems, 76 oder sonst wer, sich natürlich auch ja, sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten könnten und jedenfalls für einen gewissen Zeitraum da in diesem Bereich auch besser sein können als die etablierten größeren Hersteller. Genau, wie kommt man jetzt aber trotzdem dazu? Es gibt ja das Coreboot-Projekt, da hat man die Kontrolle über die Firmware und kann sich mit so Themen beschäftigen und das auch umsetzen. Also wie ist es in diesem Fall? Ich erzähle kurz was zu Coreboot. Also Coreboot ist sozusagen ein Framework, mit dem man Firmware schreiben kann. An sich Coreboot initialisiert wirklich nur die Hardware. Also da gibt es keine Grafikausgabe, da gibt es kein Prompt oder sonst sowas, ja, sondern man versucht wirklich nur so schnell die Hardware zu initialisieren und dann wirklich die Kontrolle an ein sogenanntes Payload abzugeben, was dann machen kann, was es will. Da hat man dann alle Freiheiten, nur diese Schnittstelle gibt es und das Payload kann meistens ein Bootloader sein, aber das kann auch direkt der Linux-Kernel sein, das kann ein Spiel sein, da hat man sozusagen nur die Beschränkungen des Flash-ROM-Chips, aber da die Hardware und der RAM, also die Hardware initialisiert ist, das heißt Prozessor als auch RAM, hat man da im Prinzip schon alle Möglichkeiten, die einem so ein System bietet. Und diese Speicherchips, diese Flash-ROM-Chips, die werden halt immer größer, sodass man da mittlerweile eben auch ein ganzes Betriebssystem reinpacken kann. Ja? Also was man kennt, so ein natürlich kein vollständiges Debian, ja, aber ein Linux-Kernel und ein Init-RAM-FS passt da mittlerweile rein. Muss man aber auch sagen, diese im Vergleich zur SSD sind die natürlich auch deutlich langsamer, die Zugriffszeiten, sodass man da natürlich dann auch wieder abwägen muss, was ist dann das Ziel. Ja? Entschuldigung. Genau, ich habe mich für das Group Payload entschieden, damit das sozusagen direkt von der Festplatte an den Linux-Kernel laden kann. Ein Group, der Wladimir Servinenko, der war auch mal im Coreboot-Projekt aktiv, aus Zeitgründen ist er das leider nicht mehr. Auch im Group hat er sich so ein bisschen zurückgenommen. Aber damals hat er eben dieses, dieses Make-Target Default Payload gemacht, also mit D und nicht mit T. Und ich hatte jetzt noch geändert, dass man es möglichst klein machen kann. Bisher waren sozusagen alle Dateisystemtreiber eingefügt worden, indem man, und das hat dann die Größe des Payloads erhöht. Und jetzt kann man eben mit dieser Umgebungsvariable oder Make-Variable FS Payload Modules für File System Payload Modules die Liste sozusagen anpassen. Da das X2-Modul und ich hier eine X2-Partition drauf hatte, standardmäßig eingebunden wird, ist jetzt diese Liste leer. Und darunter habe ich nur noch mal kurz gezeigt, dass man eben zeigen konnte, dass mit diesen, dass man separate Module angeben kann. Und da gibt es sozusagen auch so ein Boot-Time-Module, sodass Group einem auch so ein paar Möglichkeiten gibt, dass man schauen kann, welche Bereiche länger brauchen oder sich zu initialisieren. Genau, ansonsten ist dieses Board, weil da AMD AGESA mit benutzt wird, der Plattform-Initialisierungscode von AMD, den sie vor 15 Jahren mal sozusagen unter eine freie Lizenz gestellt hatten, wird da benutzt. Das ist leider nicht optimal integriert und es führt dazu, dass sozusagen das Image auch ein bisschen größer ist und eigentlich nicht so schnell startet, wie es eigentlich könnte. Bei den Intel-Systemen, da ist alles bei den älteren Systemen alles nativ in Coreboot geschrieben. Da kommt man dann eben auch auf Startzeiten, die sind deutlich bei 377 Millisekunden. Ja, bei dem Board bin ich jetzt so bei 700, 800 Millisekunden. Danach kommt Group oder Grub. Genau, und dann habe ich hier noch so einen Hack eingebaut, um noch 40 Millisekunden zu sparen. An sich hat man sozusagen hier gesehen, dass am Anfang die Grafik sozusagen erst kam, als Linux gestartet wurde. Und dieses Option ROM, also dieses Video BIOS, VGA Option ROM, das wurde in diesem Fall nur in den Arbeitsspeicher geladen, aber nicht ausgeführt. Ja, und somit war die Grafikkarte noch nicht initialisiert. Und das hat auch 40 Millisekunden gespart. Und das machen auch die Chromebooks im Standardfall. Die haben da so ein Fallback-System, also so ein Backup-System, falls was schief geht. Ja, aber standardmäßig lassen die auch nur Linux die Grafikkarte initialisieren. Und erst im Fehlerfall, wenn eben das Betriebssystem nicht startet, dann führen sie auch dieses Video-BIOS aus, sodass man dann in der Firmware auch schon Grafik hat. Aber an sich braucht man das nicht und das ist auch so ein großer Punkt, dass wo Optimierungsmöglichkeiten sind, dass nicht sozusagen jede Komponente die Hardware nochmal neu initialisieren muss. Ja? Also an sich, meistens hat die Firmware ja schon das Speichermedium initialisiert, ja, bei Linux macht das zum Beispiel nochmal. Ja. Und dann kommen wir auch zum Schluss nochmal darauf, dass da entsprechende Schnittstellen eigentlich fehlen, dass man, wenn so ein Gerät schon initialisiert ist, dass man das irgendwie mit dem Linux-Kernel mitteilen müsste und er dann sozusagen das einfach benutzt und nicht nochmal neu initialisiert. So, genau, dann nochmal interessant, also wenn ihr euch die Folien anschaut, hier sind Links dahinter, ja, zu einzelnen Artikeln, die damals schon vor mittlerweile fast 20 Jahren veröffentlicht wurden, ich glaube 1999. Und das ist voll spannend. Ja. Im Prinzip hatten die damals genau dieselben Probleme, die man heute hat. Und da war eben das Ziel, möglichst viel aus der Firmware rauszunehmen und den Linux-Kernel machen zu lassen, deswegen auch ursprünglich Linux-BIOS. Genau, und viele Themen sind immer noch heute aktuell. Genau, dann nochmal ein kurzer Einschub zu Linux Boot. Das ist aktuell ein Projekt, was der Ron Minich, der Linux BIOS gestartet hatte, verfolgt. Da versuchen sie eben wirklich dieses Ziel wieder umzusetzen, dass man wirklich nur in der Firma die Hardware initialisiert und danach von der Oberfläche und wirklich alles, was nicht mit dem RAM und der CPU zu tun hat, wirklich Linux initialisieren lässt. Weil man hat da die Treiber, man hat da die vielen Entwicklerinnen und Entwickler, man hat da diese Test-Coverage, ja, wenn man sich bei GitHub, da ist immer dieser tolle Vergleich, bei GitHub hat Theano Core irgendwie 300 Entwickler, ja, und die bei Theano Core, also diese UEFI-Implementierung, die haben einen Netzwerkstack, die haben Storage-Treiber, die haben USB-Treiber, die haben Grafiktreiber, ja, alles haben die das auch, ja, müssen alles nochmal neu schreiben. Und im Linux-Kernel, wenn man da guckt, wie viele Entwickler die haben, da sieht man eben ein Unendlich-Zeichen, ja, weil das GitHub gar nicht mehr anzeigen kann. Und genau, diese große Entwicklergemeinde, die will man einfach nutzen und will sozusagen auch, dass sie sich nicht in verschiedenen Codebasen auskennen müssen, sondern das sind Linux-Entwickler und dann, wenn Linux in der Firmware benutzt wird, dann können die da auch Probleme fixen. Ne? Und das sieht Facebook so, das sieht Google so. Facebook setzt es aktiv ein in ihren Rechenzentren, auf Servern, auf Open Compute Hardware. Aber um wirklich schnell zu booten, also bei Servern, da kommt es nicht auf die Millisekunde an. Bei Arbeitsplatzsystemen und bei Laptops ist das Problem, dass der Tiny-Kernel schon allein 416 Kilobyte groß ist. Ja? Und den erstmal vom Flash zu laden, das dauert schon so ein bisschen, sodass da noch die Größe von dem Linux-Kernel, und da sind noch nicht mal Grafiktreiber oder sonst was drin, ja, in diesem Tiny-Config, da ist wirklich gar nichts drin, dass dem so ein bisschen im Weg steht, diesem Ziel in unter 5 Sekunden zu booten. Genau, aber das hängt bei jedem davon ab, was er da machen will, deswegen nur als Möglichkeit nochmal erwähnt. Genau, kommen wir zum sozusagen Betriebssystem. Also wenn man die Firmware, sagen wir, da ungefähr unter einer Sekunde hat, dann hat man noch 4 Sekunden für den Rest. Und genau, da haben wir den, was kann man da optimieren? Da haben wir den Linux-Kernel, dann meistens init RAMFS und zu guter Letzt noch den User Space. Und da gucken wir jetzt mal, wie man da angehen kann. Genau, also was habe ich hier gemacht bei dem Demosystem, um da wirklich schnell zu sein? Also erstmal ist sozusagen ja der Standard-Distributions-Linux-Kernel so gebaut, dass man sozusagen ja die Festplatte nehmen kann und im Prinzip an jedes System stecken kann und es startet trotzdem noch. Ja. Und das heißt aber auch, dass da sozusagen alle Treiber drin sind, alle Module, die eben der Linux-Kernel unterstützt, dass wenn man so ein, auch sei es so exotisch wie auch immer, dieses Gerät sein sollte, wird der Treiber trotzdem mitgeliefert. Ja. Und da hat man am Ende halt relativ große Binaries. Also ich glaube, so der Standard-Kernel ist, lass mich lügen, da sind so, glaube ich, 5 Megabyte groß und dann das init RAMFS, wenn man das nachher nicht das umsetzt, was ich da noch zeige, standardmäßig ist irgendwie 28 Megabyte groß. Ja. Und das ist sehr groß. Und die Initialisierung dieser Komponenten, die testen ja auch oft, okay, ist dieses Gerät vorhanden, muss ich was tun und so weiter, das kostet natürlich auch Zeit. Ja. Nicht nur Größe, sondern auch Zeit. Und deswegen, um da wirklich schnell zu sein, sollte man wirklich einen eigenen Linux-Kernel bauen, der an das Gerät angepasst ist. Ja, also wirklich nur die Treiber aktivieren in Kite-Config, die auf dem Gerät vorhanden sind. Und ja, wie geht es dann weiter? Also der Linux-Kernel, DMS habt ihr ja alle schon ausgeführt, dieser Ringbuffer, da werden eben die entsprechenden Logmeldungen gespeichert und mit einem Zeitstempel dann auch. Ja. Und da sieht man ja auch so ein bisschen dran, wie wo es länger dauert und so weiter. Da aber nochmal kurz die Warnung, diese Zeitstempel ist nicht sozusagen sichergestellt, dass sie genau sind. Ja. War letztens auf LWN auch nochmal so ein Bericht zu 9 Patches, um dieses Print-K-System zu ändern, denn derzeit, wenn sozusagen diese Logmeldung geschrieben werden soll und bevor das sozusagen an das Log-System wirklich weitergereicht wird. Da kann es auch passieren, dass dazwischendurch irgendein anderer Prozess gerade was macht und das blockiert, sodass die Zeitstempel nicht unbedingt genau sein müssen. Ja. Aber an sich ist es sozusagen, gibt es einen guten Eindruck, welche Bereiche man optimieren kann. Und da gibt es jetzt noch den nächsten, die nächste Option, und das ist beim Messen wieder so ein Hauptproblem. Ja. Natürlich, wenn man Messeinstellungen sozusagen aktiviert oder Messungen aktiviert, dann verändert man natürlich das System wieder. Ja. Also wer misst. Ja. Also das muss man immer im Hinterkopf haben. Zum Beispiel mit diesem Init-Call-Debug, das zeigt einem wirklich an, wie diese Module, also diese Init-Routinen von so den Treibern, wie lange die brauchen. Da steht dann im DMESC eine Nachricht, returned after so und so viel Mikrosekunden. Und da sieht man sozusagen genau ungefähr, wie lange dieses Modul gebraucht hat. Da sind Grafiktreiber sozusagen zum Beispiel Komponenten, die sehr lange brauchen. Aber zum Beispiel verwischt es so ein bisschen die ACPI, das ACPI-Subsystem. Ja? Weil die haben leider mit so Namespaces und ganz viel Subroutinen haben die sozusagen so einen langen Call-Stack, dass dieses Init-Call oder dieses aktivierte Tracing, was dann da mit einer Rolle spielt, das so beeinflusst, dass man plötzlich denkt, okay, das ACPI-Subsystem, das braucht sehr lange, aber wenn man dieses Init-Call-Debug dann wieder ausschaltet, dann ist es im Endeffekt gar nicht so lange. Ja? Also das muss man leider beim Messen und beim Optimieren immer mit berücksichtigen. Genau. Ja, dann gibt es sozusagen, der Linux-Kernel bietet bestimmte Car-Probes an, die man auch auswerten kann bezüglich, wann die sozusagen aufgerufen wurden. Das kann man auch zum Zeitmessen benutzen, und Systemd Bootchart, das Projekt gibt es auch, das ist separat von Systemd, ist leider auch nicht mehr wirklich maintained, aber es nimmt sich sozusagen diese ganzen Zeitinformationen und bereitet die grafisch in einer HTML-Datei auf, sodass man da sozusagen grafisch visualisiert ziemlich einfach sehen kann, was da gerade passiert ist. Ich kann es mal kurz zeigen. Ach nee, habe ich auf dem anderen System. Sorry, kann ich nicht zeigen. Okay. Genau, und dann gibt es das sogenannte Boot-Graph-Skript, was sozusagen zur Startup-Analyse sehr geeignet ist. Das ist von dem Intel Open Source Technology Center, dieses 01.org, ja, und die haben dieses, die gucken so ein bisschen, analysieren die Startzeit auch so ein bisschen, und da gibt es diesen einen Entwickler, der diese Skripte in Python schreibt, und da gibt es einmal das bootgraph.python und das sleepgraph.python, und das gibt einem bestimmte Kernel-Optionen an. Ich zeige das mal kurz. Sieht man was, oder? Ja, ich versuche es mal größer zu machen. Okay, genau. Also dann gibt es dieses bootgraph.py, und da kriegt man gewisse Meldungen gezeigt, wenn man das Manual, also den Schalter Manual mit angibt. Und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, ich will was mit F-Trace haben, also ich will, dass das getraced wird, und hier minus F und ein Call Graph, also minus F Start, minus F, und dann kann man noch die Tiefe angeben. Leider, also man kann sozusagen nicht alles auf einmal tracen, weil dann sind es viel zu viele Log-Meldungen. Und manchmal muss man sich da eben, wenn man wirklich so einen Call Graph, Call Stack von einer Tiefe von 30 haben will oder so weiter, um wirklich zu sehen, welche Funktion braucht jetzt da so lange, dann muss man sich auch auf bestimmte Komponenten beschränken. Das kann man dann hier mit dieser Func-List machen. Genau, also minus F start minus F und dann muss man, also wenn man nicht will, dass das automatisch die Group-Konfiguration anpasst, kann man mit minus manual sich jetzt diese Option hier anzeigen lassen. Also einmal wird dann wieder automatisch in den Call Debug hinzugefügt, weil diese Skripte eben auch diese Returned-Nachrichten auswerten. Dann, wie groß hier dieser Log-Buffer ist, dieser Trace-Buffer-Size ist jetzt zum Beispiel 500 Megabyte groß. Dann gibt es dann noch eben so bestimmte Optionen, die hier standardmäßig eben einem vorgegeben werden. Und hier standardmäßig wird eben eine Tiefe von 2 verwendet. Und hier sieht man zum Beispiel auch, wie diese Funktion heißt, die von allen Modulen aufgerufen wird, DoOneInitCall. Aber die kann man dann zum Beispiel auch an seine an den Treiber anpassen, den man sich da anschauen möchte. Ja. Genau, und jetzt kann man das hier einfach der Group, also etc, sorry, bootgrub.conf, kann man das jetzt diesem Linux-Eintrag hinzufügen und dann kann man das Skript danach mit ohne minus manual aufrufen und dann kriegt man eine HTML-Datei, die man sich dann anschauen kann. Das ist ganz praktisch und dasselbe gibt es auch hier für den Ruhemodus, um da sozusagen die Zeit, um in den Ruhemodus zu kommen, als auch wieder aufzuwecken, zu optimieren. Da gibt es das entsprechende Skript, heißt dann Sleep Graph. Das kann man dann natürlich einfacher testen. Ja. Und das Blöde wieder beim Testen ist, wenn die Firmware so lange braucht, ja, okay, man passt es an, ja, und startet neu, aber das ist sozusagen, dauert dann wieder, weil die Firmware dir 10 Sekunden lang der Zeit wegnimmt. Ja, das ist beim Suspend testen dann natürlich deutlich einfacher. Ja. Aber das sind auch so Dinge, weil ja die Hardware so unterschiedlich ist auf x86, an denen die Entwickler durchaus interessiert sind. Ja. Also wenn ihr das mal auf eurem System macht und seht, okay, da gibt es einen Bug, wie das Linux mit dem Embedded Controller kommuniziert, weil irgendwelche Timeouts falsch gesetzt sind oder der Embedded Controller die Firmware im Bug hat, um mit der Sequenz wie, oder Reihenfolge, wie die Befehle an ihn gesendet werden, gerade nicht optimal sind, ja, dann weiß der Subsystem-Maintainer davon vielleicht gar nicht. Ja, und dann wäre es sozusagen hilfreich, ihm davon zu erzählen oder einen Bug-Report zu öffnen. Und bei den Dell-Systemen ist es zum Beispiel so, wenn man das erste Mal Suspend macht auf vielen, dann dauert es irgendwie, braucht der Keyboard-Controller, also i8042 Subsystem, sehr I.O., braucht irgendwie über eine Sekunde, ja, weil da irgendein Bug in der Embedded-Controller-Firmware ist. Und, aber bei den sozusagen, wenn man danach, wenn man das einmal gemacht hat und danach wieder in Ruhemodus geht und so, dann kann man das gar nicht mehr reproduzieren, ja, dann geht es super schnell. Aber ja, das ist auch ein bisschen nervig, aber das findet man eben mit diesen Tools raus. So. Genau, und hier ist nochmal initCallDebug. Das ist eben hier in dieser Funktion in initMain implementiert. Und da ist eben dieser Callback trace initCallFinish. Und hier unten sieht man dann eben, dass diese ausgegeben wird, was so lange gebraucht hat. So, genau, kommen wir zum init-ramfs, zum init-rd, da sozusagen ganz schnell, wie man da 500 Millisekunden einsparen kann, jeder von euch auf eurem System, war auch mal eine Meldung von so einem Ubuntu-Entwickler, also wer noch die init-ramfs-Tools benutzt, ich weiß nicht, wie das mit Draycut aussieht bei Fedora und den anderen Distributionen, die das einsetzen. Standardmäßig wird sozusagen gzip benutzt, um dieses init-ramfs zu komprimieren. Und in der Tat dauert das Entpacken von diesem init-ramfs, wenn das mit gzip komprimiert ist, ziemlich lange, ja? Also 300, 400 Millisekunden. Und wenn man jetzt stattdessen LZ4 benutzt und das in ETC in der DRAM-FS, Tools in der DRAM-FS.com sozusagen konfiguriert und dann eben noch sagt, okay, pack nicht alle Module rein, sondern nur die, die ich wirklich auf dem System brauche oder gebraucht hatte bei diesem Start, dann kommt man, also kann man wirklich 500 Millisekunden einsparen. Ja, also ich habe hier bei dem Tuxedo Debian Freitag neu aufgesetzt und hier auch so ein paar Tests durchgeführt. Und da war, wie gesagt, wieder standardmäßig das in der DRAM-FS, war glaube ich 24 Megabyte groß. Und mit GZIP das zu entpacken, dauert eben über 500 Millisekunden, selbst auf diesem Kaby Lake-System. Und der meiste Unterschied macht wirklich LZ4. Und das Komische ist, der macht das, am Ende ist sozusagen die Kompression geringer. Ja, also die in der DRAM-FS-Datei, die komprimierte, ist größer. Aber da NVMe oder also von der SSD gelesen wird, ist es wirklich so schnell, dass wirklich der Bottleneck das Dekomprimieren ist. Und das ist bei LZ4 eben wirklich viel schneller. Und da bin ich jetzt sozusagen bei, glaube ich, 20 Millisekunden oder sowas. Ja, also das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist jetzt im Basta, wird es dann auch, gibt es diese Konfiguration auch für LZ4. Die ist im derzeitigen Stable noch nicht drin. Aber da der Patch wurde akzeptiert. Und genau, das ist und 500 Millisekunden bei einem Ziel von 5 Sekunden sind schon 10%. Ja, also, oder also vorher weniger, aber das ist sozusagen sowas, worauf man dann stößt, wenn man sich das anschaut. So, am besten ist natürlich, wenn man es kann, kein Init-RAM zu FS zu verwenden. Ja, aber wer sozusagen Verschlüsselung benutzt, wie ich es jedem empfehlen würde, wenn es sozusagen nicht nur ein Demosystem ist, dann braucht man Init-RAM FS, um eben das zu entschlüsseln, sodass man da nicht drumherum kommen wird. Ja, aber mit Draycut wollte ich mich noch ein bisschen auseinandersetzen, aber das startet sozusagen auch Systemd in sich schon und ich weiß nicht, ob das dann auch nochmal Systemd gestartet wird, ob man da nochmal, wie viel schneller man da werden kann im Gegensatz zu der Busybox-basierten Lösung, die jetzt bei Debian eingesetzt wird oder die Init-RAM-FS-Tools benutzen. Genau, kommen wir zur letzten Komponente. Achso, Entschuldigung.
Und danke. Arch bietet auch gar keine Kompression zu verwenden. Hast du das mal ausprobiert?
Ich glaube, ich hatte es ausprobiert und war aber nicht schneller.
Okay. Ja. Danke.
Also es hatte sich da nichts genommen, glaube ich. Ja. Kommen wir zum User Space. Also welche Komponenten gibt es da? Also im Prinzip werden ja am Anfang ganz viele Dienste gestartet. Ja? Wenn ihr euch mit Systemctl einfach Enter euch anschaut, was für Service Units alles gestartet werden, da gibt es irgendwie, würde ich sagen, 30, 40 mittlerweile fast. Ja? Also bei so einem Standard GNOME Desktop hat man dann ColorD, dann jetzt für USB 3 braucht man dieses Thunderbolt braucht man Bolt, um da die Rechte zu verwalten. Die neuen X4-Tools, die bringen jetzt, um Snapshots, glaube ich, um Metadata zu verwalten, bringen jetzt auch ihr eigenes Service-File mit. Avahi-Daemon hat man. Also da gibt es ganz viele Dinge, die vielleicht die meisten von euch nicht unbedingt brauchen. Ja, und das, diese Service Units, am besten ist natürlich, man deinstalliert die Pakete von den Diensten, die man nicht braucht. Bei Debian wird zum Beispiel standardmäßig auch, wenn man den Network Manager installiert, für Modems, ja, PPPD, diese Service Unit mitgebracht. Ja. Und das Hauptproblem während des Startens dieser ganzen Dienste ist ja, die Ressourcen sind begrenzt, ja, also das muss alles von der Platte gelesen werden. Man hat hier vielleicht 4 CPU-Kerne oder 4 Threads, ja, und die müssen das alles ausführen. Ja, und da muss man eben probieren, dass möglichst wenig gestartet wird. Und standardmäßig versucht, ist das Modell in Systemd ja so, es wird versucht, so früh wie möglich zu starten und dann soll der Scheduler das alles machen. Also da kann man sich das anschauen, Systemd Analyzed, wenn man das als Init-Prozess angibt auf der Linux-Kommandozeile, dann erstellt das Systemd Bootchart, unter Run Log eine SVG-Datei, die man sich dann auch anschauen kann, wo sozusagen dann auch gezeigt wird, welche Komponenten wie lange gebraucht haben. Ja, was gibt es dann für Tools, wenn die so lange brauchen? In meiner Erfahrung brauchen gewisse Systemd-Tools deutlich lange, also Systemd TimeSync zum Beispiel, bis es sagt, ich bin gestartet, oder das Journal braucht über 100 Millisekunden, manchmal sogar 200, 300 oder Systemd User Sessions. Und meine Vermutung ist, dass die gegen so viele Libraries gelinkt sind. Ja, ich hatte das mal versucht mit S-Trace mir anzuschauen. S-Trace hat natürlich beim Messen wieder auch einen Einfluss drauf, ja. Aber ich glaube, wenn man mit LDD sich anschaut, dann sind diese Binaries gegen 20 andere Shared Libraries gelinkt und die müssen natürlich alle von der Festplatte nochmal geladen werden. Also mein nächstes Ziel ist mal irgendwie auszuprobieren, ob man Systemd irgendwie statisch bauen kann und um zu gucken, ob das ob man damit noch ein bisschen schneller hinkommt. Genau, und dann gibt es eben noch Perf oder diese anderen Tracing-Monitoring-Tools vom Linux-Kernel, die man da vielleicht benutzen könnte. Das Tolle bei S-Trace ist, da gibt es eine Option, glaube ich, -G oder -A, da attacht er sich so an den Prozess, dass Systemd oder in der Service-Unit dann gedacht wird, okay, das ist der Prozess selber. Und das bietet einem Perf leider noch nicht an, sodass man da ja erstmal die Service Units immer editieren muss und manchmal ja das mit dem Logging und so weiter, er sich da auch irgendwie auf die Füße tritt. Und da komme ich dann auch nochmal beim Ausblick dazu, dass das auch schöner wäre, wenn man da bessere Tools nutzen könnte, um da schneller zu schauen, warum das so lange dauert. Genau, also Dienste deaktivieren, zum Beispiel Modem Manager, den braucht man meistens auf Arbeitsplatzsystemen nicht, ja. Der wird standardmäßig gestartet. Dann kann man versuchen, die Diensteanordnung noch zu ändern, dass gewisse Targets, also Systemd hat ja, weiß ich was, Network Target, am Ende Multi-User Target, dann Graphical Target, dass man die, und jeder Dienst gehört zu so einem Target oder wird in so einem Target installiert. Und da kann man dann eben gucken, okay, hält jetzt so ein Dienst den Zustand auf, dass ich dieses Target eher erreiche. Ja. Und nehme ich dann diesen Dienst einfach aus diesem Target raus und packe den in einen anderen. Ja. Und wenn dieses Target dann eher erreicht würde, können dann die Dienste, die sozusagen sagen, okay, ich brauche, dass das Network-Target erreicht ist, können dann zum Beispiel eher starten, weil dieses Target dann eher erreicht ist. Ja, da muss man sich so ein bisschen klar werden, wie Systemd da funktioniert und was man da optimieren kann. Genau, zu guter Letzt, hier auf dem System waren dann UDIF-Rules, die einem, wenn man sich das anschaut, da gibt es irgendwie, weiß ich was, 50 UDIF-Rules auf so einem Standardsystem, die vom UDIF-Daemon am Anfang alle geparst werden müssen, ob die zu den Geräten, die auf dem System, was man gerade läuft, ob die überhaupt zutreffen, ja. Und das dauert Zeit, ja, und da sind diese UDEF startet irgendwie, glaube ich, doppelt so viele Prozesse, wie man Threads hat, standardmäßig, ja, und die treten sich dann auch gegenseitig auf die Füße und so. Und auf den Tuxedo-Systemen, da habe ich das auf 4 Prozesse begrenzt, so viel Threads hatte der auch, und da habe ich beim User Space auf 200 Millisekunden sparen können. Genau, dann muss man sich natürlich mit einzelnen Dingen noch beschäftigen. Zum Beispiel GDM sagt, es ist ganz schnell gestartet und das Graphical Target ist jetzt hier nach 800 Millisekunden erreicht. Ja. Aber GDM startet irgendwelche Service Worker, die auch noch auf andere Dinge über D-Bus irgendwie warten. Und da bin ich auch noch nicht leider weitergekommen, weil das führt dann dazu, dass dann GDM doch erst nach, weiß ich was, 6 Sekunden startet und eigentlich nicht sofort da ist. Und da habe ich noch nicht rausgefunden, warum das ist und wie GDM innerhalb mit diesen Workern und Session-Workern und so weiter funktioniert. Genau, So, die Zeit ist fast rum, deswegen komme ich zum Schluss. Was können wir als Nutzerinnen und Nutzer machen? Also einmal natürlich die Hersteller unterstützen, die einen Fokus darauf haben. Und natürlich die Hersteller darauf hinweisen, dass das schlecht ist, wenn die, vor allem die Firmware so lange dauert oder wenn die Ubuntu ausliefern, wenn die Linux mit ausliefern, sei es Ubuntu, Fedora oder ihre eigenen Blends, dass sie doch da auch mal bitte darauf achten sollten, dass das möglichst schnell startet. Coreboot, wo die Firmen oder Geräte, wo die Firma so schnell ist, muss man sagen, okay, da gibt es Google Chromebooks, ja. Und wenn man die nicht haben will, dann muss man meistens Reseller-Geräte nehmen, weil die Hersteller sozusagen leider Coreboot nicht standardmäßig mit ausliefern. Bei Servern gibt es auch Reseller-Geräte, die mittlerweile Coreboot teilweise und Linux Boot einsetzen. Facebook macht es mit ihren Open Compute Project-Systemen und verkaufen die an Horizon Computing zum Beispiel weiter und die spielen dann Linux Boot dann auch da mit drauf. Die nutzen sozusagen ein abgespecktes UEFI und packen dann Linux-Kernel als DXE mit, also DXE-Treiber sozusagen mit in den Flash-ROM-Chip und dann macht Linux den ganzen Rest und da sind die dann auch von, weiß ich was, 4 Minuten Bootzeit mit dem Standardhersteller BIOS oder UEFI-Firmware auf 30 Sekunden oder sowas gekommen. Ja. Genau, dieses Thema, also dieses war jetzt zum Beispiel ist für die Firmware nicht zu empfehlen, aber hat andere Vorteile, dass man zum Beispiel diesen Firmware-Update-Daemon damit nutzen kann und Dell da hinter diesem LVFS-Projekt Linux Vendor Firmware Service dahinter steht. Genau, wie kann die Situation für uns verbessert werden? Also ein großes Problem und da hatte ich hier den Linux-Kernel auch so ein bisschen gehackt, ist, dass sozusagen, wenn man Geräte von Null initialisiert, dass es ziemlich lange dauert. Und insofern, je öfter man so ein Gerät wieder von Null initialisiert in der Firmware, im Linux-Kernel, und wenn man mit KExec dann vielleicht nochmal den nächsten Linux-Kernel startet, wenn man Linux-Boot benutzt, da braucht man eigentlich Schnittstellen, wie man sozusagen dem Linux-Kernel mitteilen kann, okay, das Gerät ist schon initialisiert, das kannst du folgendermaßen nutzen, der Speicherbereich ist da und da, der dafür benutzt wird. Das wäre sozusagen sinnvoll. Da ist noch Arbeit im Linux-Kernel, die gemacht werden muss. Genau, aber hier hat es durchaus 300-400 Millisekunden hat es gebracht. Und dann natürlich auch den Linux-Kernel-Entwicklern sagen, dass sie da mehr Fokus drauf packen sollten und wenn sozusagen beim Review-Prozess da ein Delay oder ein M-Sleep von 300 Millisekunden einfach eingefügt wird oder 100 Millisekunden, ja, beim Soundtreiber, um irgendwelche Störgeräusche zu verhindern, gibt es oft Delays von 150, 200 Millisekunden, dass man eigentlich von den Reviewern dann auch verlangt oder eigentlich von den Autoren, Patch-Autoren, dass die wirklich mit Kommentar dahinschreiben, alles was mehr als 5 Millisekunden dauert, warum dieses Delay wirklich nötig ist. Ja. Nicht, dass man dann 5 Jahre später war oder war, wie auch immer, wenn man jetzt mit diesen Tools dann, meistens findet man dann raus mit diesen Tracing-Tools, oh ja stimmt, hier ist ein M-Sleep drin. Ja. Und okay, da kommen die 100 Millisekunden her. Ja. Und dann ist die Frage, ja, warum sind die überhaupt da? Und die Commit-Messages sind meistens, bringen da auch keinen Aufschluss drüber. Ja. Also da ist aus meiner Sicht eigentlich eine Kernel-Policy nötig, um diese Delays und diese Sleeps rauszukriegen. Genau, also Druck auf Hersteller, Firmware sind auch immer so ein tolles Problem. Ich habe so eine Crucial SSD jetzt bei meinen Eltern und da gibt es bei jedem 5. Boot hat die irgendeinen Bug, den der Bootzeit um 1,5 Sekunden verzögert oder sowas, weil das irgendein Bit nicht setzt, was der Linux-Kernel erwartet oder sowas. Ja. Also da ist so das nächste Problem mit der Firmware bei den Komponenten. Man müsste überlegen, sollten die Distributionen sozusagen Standardkonfigurationen für Laptop, Arbeitsplatzsysteme und Server irgendwie anbieten oder für allgemeine Systeme, dass man sozusagen das einfach auf das eigene System anpassen kann, optimieren kann. Wie man das erreichen kann, da ist, denke ich, könnten die Distributionen, wäre da ein Bereich, wo man Verbesserungen machen könnte. Und genau, in SystemD wäre es natürlich auch einfacher. Man hat ja schon die Units und SystemD kann schon schauen, wie viel Arbeitsspeicher, wie viel CPU und so weiter benutzt diese einzelne Unit. Wie kann es jetzt sozusagen einfacher gehen, dass SystemD vielleicht einem noch Hilfsmittel zur Hand gibt, dass man diese einzelnen Prozesse dann da auch sich anschauen kann. Gut, ja, damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. So früh am Morgen, habt noch einen schönen Linux-Tag. Und genau, wenn jetzt noch Zeit für Fragen ist, nehme ich die natürlich gerne.
Ich würde sagen, für ein oder zwei Fragen haben wir noch Zeit.
Ja, ansonsten bin ich heute auch noch da und könnt mich jederzeit ansprechen. Dankeschön.